Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Margareta Maurova mit den aktuellen Nachrichten. Innenminister Stanislav Gross und Verteidigungsminister Miroslav Kostelka haben heute versichert, dass der internationale Flughafen in Prag-Rosinje gut bewacht und hinsichtlich des Terrorismus nicht gefährdet ist. Minister Gross räumte jedoch in einem Gespräch für den tschechischen Rundfunk ein, dass die Sicherheitsmaßnahmen auf anderen Flughäfen Tschechiens, auf denen große Flugzeuge landen können, das heißt in Brno, Ostrava und Karlovy Vary, nicht so streng sind. Mehr zum Thema hören Sie im Tagesecho im Anschluss an die Nachrichten. In der Nacht auf Mittwoch haben tschechische Militärpolizisten erfolgreich im Irak angegriffen. In dieser Nacht hätte die Patrouille eine Meldung über verdächtige Männer erhalten, die sich im südirakischen Basra in der Nähe einer Trafostation bewegt haben, sagte der Sprecher des Feldlazaretts Tomáš Spořil der Nachrichtenagentur ČTK. Zu dem Zugriff kam es, weil es im Irak immer häufiger zu Stromstörungen und Diebstählen von Kabeln kommt. 10 Iraker hatten versucht, ein Kabel auszugraben. 7 Männer wurden festgenommen, 3 sind geflüchtet. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda ist nicht der Meinung, dass sich sudetendeutschen Verbände an der Debatte über die Entschädigung der Sudetendeutschen beteiligen sollen. Nach seiner Äußerung wird die Tschechische Republik selbst über diese Angelegenheit entscheiden. Svoboda reagierte damit auf den Vorschlag des österreichischen Vizebundeskanzlers und FPÖ-Parteivorsitzenden Herbert Haupt, den er während seines Besuchs in Prag vortrug. Die Tschechische Republik harmonisiert Stellungnahmen ihrer Spitzenrepräsentanten zum Entwurf der künftigen EU-Verfassung. Außenminister Cyril Svoboda empfängt heute Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende von Außen- und Integrationsausschüssen der beiden Parlamentskammern des tschechischen Parlaments, um sie mit dem Standpunkt des Kabinetts vertraut zu machen. Am Treffen nehmen auch Vertreter der Tschechischen Republik im EU-Konvent teil, der den Entwurf 16 Monate lang vorbereitet hat. Das Gericht im ersten Prager Stadtbezirk hat die Exekution des Besitzes der Gesellschaft Fischer SRO und deren Besitzes Václav Fischer gebilligt. Den Entwurf hat die Commerzbank vorgelegt. Gleichzeitig wird die Pfändung in der Firma Fischer R vorgeschlagen, und zwar wegen Schulden in Höhe von 100 Millionen Kronen, umgerechnet etwa 3 Millionen Euro. Václav Fischer ist Besitzer des größten Reisebüros hierzulande sowie weiterer Firmen. Die Technoparty CzechTek, die seit letztem Freitag bei der Gemeinde Letkov in Nordostböhmen stattfindet, wird fortgesetzt. Die Hygieniker haben zwar am Mittwoch ein Verbot über die Musikproduktion verhängt, bis heute gelang es ihnen jedoch nicht, die Organisatoren der Party zu erreichen und ihnen die Entscheidung mitzuteilen. Bei der hygienischen Kontrolle wurde gemessen, dass die Apparaturen die geltenden Lautstärkennormen übersteigen. Das Symphonieorchester des tschechischen Rundfunks eröffnet am Freitag das internationale Sommermusikfestival in Český Krumlov Krumau. Im dortigen Schlossgarten erklingen die fantastische Symphonie von Hector Berlioz und die feierliche Ouvertüre 1812 Peter Ilyich Tschaikowskis. Abschließend der Wetterbericht. Am Freitag soll es bewölkt bis bedeckt sein, im Laufe des Tages gibt es Regen. Mit örtlichen Gewittern muss gerechnet werden. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 17 und 13 Grad. Die Tageshöchstwerte steigen auf 23 bis 27 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führt sie Jitka Mladková.
Tagesecho.
Im Mittelpunkt der Regierungssitzung stand am Mittwoch die Privatisierung zweier großer Braunkohleunternehmen. Das Gericht in Kladno befasste sich am Mittwoch mit weiteren Klagen des in Argentinien lebenden Nachkommens der Familie Kinski, František Oldřich Kinski. Außer diesen zwei Themen wollen wir Sie, liebe Hörer, auch über ein Pilotprojekt des tschechischen Arbeitsministeriums informieren, in dessen Rahmen hochqualifizierte Ausländer nach Tschechien gelockt werden. Unserem Tagesecho schließt sich dann eine neue Ausgabe von Begegnungen, diesmal mit dem tschechisch-slowakischen Gemeinschaftsmagazin. Die tschechische Regierung ist am Mittwoch zu einer Sitzung zusammengetreten, deren Tagesordnungspunkte die unterschiedlichsten Bereiche abdeckten. Gesetzesnovellen im Bereich der Krankenversicherung standen dabei ebenso auf dem Programm wie die weitere Finanzierung des Hochwasserschutzes oder ein Projekt zur Digitalisierung von Regierungsdokumenten. Im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stand aber ein Beschluss über die Privatisierung zweier Braunkohlegruben in Nord- und Westböhmen. Gerhard Schubert war auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Kabinettssitzung und hat folgenden Beitrag vorbereitet.
Schon mehrere tschechische Regierungen haben sich an die Privatisierung der staatlichen Mehrheitsanteile der großen Braunkohleabbaugesellschaften Severočeské doly in Nordböhmen und Sokolovská uhelná in Westböhmen gemacht. Ein erfolgreicher Abschluss des Verkaufs dieser Unternehmen ist jedoch bisher nicht gelungen. Nun wurde jene Privatisierung von der gegenwärtigen Regierung einmal beschlossen und es wurde auch gleich die Form festgelegt, in der die umfangreiche Transaktion ablaufen soll. Zwei getrennte Auswahlverfahren werden parallel zueinander zu beiden Gesellschaften laufen. Ende des Jahres sollte es eine Entscheidung geben, denn dann wird die ressortübergreifende Kommission, die die Angebote prüfen wird, der Regierung ihren Vorschlag vorlegen. 7 bis 8 Interessenten gäbe es bis jetzt, so Milan Urban, Minister für Handel und Industrie. Über die Auswahlkriterien, die letztlich zur Entscheidung für einen Bewerber führen werden, meinte der Minister.
Die Kriterien werden nicht nur im Privatisierungserlös bestehen. Es wird auch großes Gewicht auf die Zukunftsperspektiven der betreffenden Gesellschaften gelegt und auf ihre Anbindung an das Energiekonzept des Landes. Das Ziel dabei ist, den Braunkohlenabbau dort mindestens für die nächsten 15 Jahre zu garantieren, und zwar in dem Umfang, wie er in dieser Konzeption beschrieben ist. Das bedeutet auch, den sozialen Frieden zu sichern und regionale Aspekte zu respektieren. Denn diese Gesellschaften spielen in den dortigen Gebieten eine dominante Rolle. Nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in sozialer Hinsicht.
Auf die Frage, welche Einnahmen sich der Staat vom Verkauf der Braunkohlegruben erwarte, meinte Minister Urban.
Die Regierung und auch ich selbst, wir haben natürlich bestimmte Vorstellungen darüber. Aber Sie werden sicher verstehen, dass es sehr unverantwortlich von mir wäre, diese Vorstellungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu veröffentlichen. Denn das könnte sich auf den Privatisierungsertrag aus den staatlichen Mehrheitsanteilen letztendlich nachteilig auswirken.
Inoffiziell aber spricht man von 4 bis 6 Milliarden Kronen. Das sind 130 bis 200 Millionen Euro.
Anfang Juli erst sorgte ein Gerichtsentscheid im Falle Kinski in Tschechien für große Aufregung. Das Bezirksgericht im ostböhmischen Ústí nad Orlicí hatte František Oldřich Kinski in einem Rückgabeprozess Recht gegeben und sprach ihm somit Landgüter zu, die bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zum Eigentum seiner Eltern gehört hatten, bevor sie auf der Grundlage der sogenannten Beneš-Dekrete konfisziert worden waren. Insgesamt 157 Klagen auf Rückgabe hatte Kinski Nachkomme inzwischen eingereicht. Das Bezirksgericht in Kladno hat nun 4 davon abgewiesen. Katrin Sliva berichtet.
František Oldřich Kinski, Mitglied der berühmten Adelsfamilie der Kinskis, hat am Mittwoch beim Bezirksgericht im mittelböhmischen Kladno eine Niederlage eingesteckt. Seine Klage auf Rückgabe von konfisziertem Familienbesitz in der Region, sprich von Landgütern in den Gemeinden Jarpice und Šlapanice, der heutigen Firma Kahos in Slonice und einer Zuckerraffinerie in dem Ort Velvary, wurde vom zuständigen Bezirksgericht abgewiesen. Die Richterin, Frau Hanna Homolová, begründete ihre Entscheidung mit dem Hinweis, dass die jetzigen Besitzer jener Objekte diese mehr als 10 Jahre genutzt haben und folglich einen rechtlichen Anspruch auf sie erwirkt hätten. Darüber hinaus hätten sie in gutem Glauben gehandelt. Die Frist war zumindest in 3 der 4 Fälle kurz vor der Klageeinreichung abgelaufen. Kinskis Anwalt Jaroslav Čapek ist mit der Entscheidung des Gerichts nicht einverstanden und kündigte an, in mindestens 2 Fällen in Berufung zu gehen.
Das Gericht vertritt in mindestens 2 Fällen eine andere Meinung als ich. Ich halte die Entscheidung des Gerichts für unangemessen. Aber darüber wird natürlich das Berufungsgericht befinden müssen.
Čapek kündigte an, eventuell auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg anrufen zu wollen.
Die Die Tschechische Republik hat die zweitgrößte Beschäftigungsquote unter den EU-Kandidatenländern. Dies geht aus den jüngsten Angaben des Europäischen Statistischen Amtes Eurostat hervor. In Tschechien arbeiten 65,6% der Arbeitskräfte im produktiven Alter. Auf Platz 1 rangiert Zypern mit 68,5%. Die niedrigste Quote hingegen weist Polen mit 51,7% auf. Polen hat mit 19,9% auch die höchste Quote an Arbeitslosen im produktiven Alter. In Tschechien sind es 7%. Insgesamt gibt es in den Ländern, die ab Mai 2004 EU-Mitglieder sein werden, 5 Millionen Arbeitslose. Hier noch ein Vergleich, der von einer unterschiedlichen Ausgangsposition der Kandidaten zu den EU-Ländern zeugt. Während in der EU im Schnitt 64,2% aller Arbeitskräfte im produktiven Alter über eine Arbeitsstelle verfügen, sind es in den Beitrittsländern nur 56,1%. Wodurch sich die Letztgenannten auch von der EU unterscheiden, ist die wesentlich niedrigere Zahl der Teilzeitjobs. Höher dagegen ist die Arbeitszeit, 41,4 Stunden pro Woche. In der EU sind es 40 Stunden im Schnitt. Konkret sieht es so aus, dass die Tschechen 41,2 Stunden pro Woche und die Letten sogar 43,6 Stunden pro Woche arbeiten. Markant sind außerdem die Unterschiede bei der Frauenbeschäftigung, aber hier ist die Unterteilung in Bezug auf die EU und die EU-Kandidatenländer nicht so gravierend, denn in manchen Parametern gibt es viel mehr Ähnlichkeiten, zum Beispiel zwischen Tschechien und den skandinavischen Ländern, als zwischen den letztgenannten und Italien, Griechenland und anderen Südstaaten. Auf der anderen Seite allerdings lässt die Frauenpolitik in Tschechien im Vergleich zu einigen EU-Ländern noch viel zu wünschen übrig. Da zerbricht man sich den Kopf noch nicht so sehr. So sehr es wie ein Paradox klingen mag, fehlt es in Tschechien trotz der bestehenden Arbeitslosigkeit mehr und mehr an Arbeitskräften im produktiven Alter in bestimmten Branchen jedoch. Als Folge des Bevölkerungsrückgangs startete die Regierung diese Tage ein Pilotprojekt, das die Löcher auf dem Arbeitsmarkt allmählich stopfen soll. Dazu mehr im folgenden Beitrag von Katrin Sapina.
Die Lebenserwartung steigt, die Geburtenzahl sinkt, die Bevölkerung altert und schrumpft. Die Folge? Immer weniger Menschen arbeiten und die sozialen Systeme brechen zusammen. Tschechien lockt qualifizierte Arbeitnehmer aus dem Ausland, um so das absehbare Problem zu lösen. Für die erste Etappe des Pilotprojektes hat sich das Ministerium für Arbeit und Soziales für Kroatien, Bulgarien und Kasachstan entschieden. Die Internationale Organisation für Migration führt in diesem Rahmen eine Informationskampagne durch. Ich bat den Projektleiter der Kampagne, Jan Schroth, ans Mikrofon. Warum realisiert die Organisation für Migration solch eine Informationskampagne?
Die IOM oder die Internationale Organisation für Migration hat ziemlich große Erfahrungen mit so einem Projekten, auch hier in Tschechien oder unsere Büros auch konkret in diesen drei Ländern. Also wir werden unsere Kampagne hier machen in Tschechien und auch vielleicht dort durch eine Broschüren, Infobroschüren für diese drei Kandidaten oder Kandidaten von diesen drei Ländern.
Wann startet die Informationskampagne und welche Ziele verfolgt sie?
Also unsere Infokampagne Start auch mit dem offiziellen Anfang von dem Projekt, das war Montag, ja. Und unsere Arbeit mit dieser Infokampagne ist zu geben eine Nachricht für zwei Hauptzielgruppen. Ja. Die eine sind die potenziellen Kandidaten aus diesen drei Ländern, die wollen hier arbeiten und leben. Und wir sehen auch in der internationalen Organisation für Migration wichtigste auch die zweite oder andere Teil von unserer Infokampagne. Das meinst, wir wollen auch geben eine Nachricht für den ganzen tschechischen Bevölkerung, dass wir brauchen diese Leute, dass Migration ist nicht negativ, aber das ist auch oder kann auch positiv sein.
Welche Vorteile entstehen für die potenziellen Bewerber, die aus Kroatien, Bulgarien und Kasachstan kommen?
Der Hauptvorteil von diesem Projekt für die Leute ist, dass sie kennen, der ständige Aufenthalt bekommen, vielleicht auch schon in 2,5 Jahren, ja. Weil Standard, sie müssen hier in Tschechien für 10 Jahren warten und sie bekommen das auch für ihre Familien. Und wir sehen auch in diesem Projekt einen bedeutenden Schritt für die aktive Immigrationspolitik in Tschechien. Und das Projekt ist nicht nur fokussiert auf die Leute, die aus diesen drei Ländern kommen wollen, sondern auch auf die Leute, die schon hier leben und auf diese ständige Aufenthaltsgenehmigung warten.
Das Pilotprojekt hat eine Laufzeit von 4 Jahren, also bis 2007. Nach einer erfolgreichen Auswertung wird das Projekt verlängert und auf mehrere Länder ausgeweitet.
So, und das war's in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es jetzt weiter mit Begegnungen und Martina Schneibergova.
In der heutigen Ausgabe der tschechisch-slowakischen Begegnungen, die wir gemeinsam mit unseren Kollegen von der deutschsprachigen Redaktion von Radio Slowakei International vorbereiten, möchten wir uns mit dem Thema des Seelsorgedienstes in der Armee befassen. Militärkapläne dienen in der tschechischen Armee erst seit 5 Jahren und es scheint, dass sowohl die Soldaten als auch die Öffentlichkeit ihre Präsenz in den Armeereien inzwischen nicht nur zur Kenntnis genommen haben, sondern deren Tätigkeit auch respektieren. Es ist etwas, was in der kommunistischen Armee sowohl unvorstellbar als auch eigentlich unnötig war, in einer Armee, die unter anderem im Geiste des sogenannten wissenschaftlichen Atheismus auf den Kampf gegen sämtliche Feinde des kommunistischen Blocks vorbereitet wurde. Vorigen Monat wurde in der Johannepomukirche auf dem Hradschin während eines ökumenischen Gottesdienstes an das 5-jährige Jubiläum der tschechischen Militärseelsorge erinnert. Denn vor 5 Jahren wurde der Vertrag zwischen der Armee und den Kirchen unterzeichnet, der die Tätigkeit der Priester in der Armee ermöglichte. Zurzeit dienen 14 Militärkapläne aus 5 Kirchen in der tschechischen Armee. Während der vergangenen 5 Jahre nahmen sie an 12 Auslandsmissionen teil. Der Prager Erzbischof Kardinal Miroslav Vlk zieht eine Bilanz der bisherigen Tätigkeit der Militärkapläne.
Als wir diesen Vertrag zwischen der Bischofskonferenz und der Armee und auch zwischen dem Ökumenischen Rat und der Armee vorbereitet haben, haben wir eigentlich nicht ganz klar gesehen, was dieser Dienst bedeutet. Erst in der Praxis, als wir gesehen haben, wie dieser Dienst angenommen wird, haben wir besser verstanden, dass dieser Dienst für die Armee notwendig ist. Man hat manchmal auch Anfragen unter den Soldaten gemacht und hat sich gezeigt, dass die Soldaten mehr den Priestern vertrauen als den Psychologen. Und dann, als ich mit vielen Forschern der Armee, Führern, Leutnanten und so weiter, Generälen gesprochen habe und ihre Offenheit gesehen habe, habe ich dann verstanden, wie wichtig es war. Und was wir damals gemacht haben, wir haben nicht von oben begonnen, aber von unten. Wir haben keinen Bischof, General des geistlichen Dienstes, aber die Kapläne. Und die Kapläne sind dort gegangen zum Dienst. Und das bedeutet, wir sind dort nicht gegangen, um zu predigen, aber um zu leben und das Christentum vorleben, um zu dienen. Und das, was ich gesagt habe, zeigt schon, wie wichtig dieser Dienst ist.
Die Geistlichen haben jetzt auch mehrere Erfahrungen bei den Auslandsmissionen gemacht. Man kann annehmen, dass sie darauf gar nicht vorbereitet waren. Also in diesem Sinne, denn früher hat man sowas nie erlebt.
Ja.
Wie sind diese Erfahrungen aus dem Balkan oder jetzt aus Afghanistan bzw. Irak?
Ja, zuerst war auch die Erfahrung, ich glaube, in Afrika und anderswo. Und gerade diese ersten Erfahrungen waren sehr wichtig, weil dort sind die Kapläne gegangen, die sehr fähig und tauglich waren. Und sie konnten so in der Armee, in der Disziplin und in den Leistungen auf der Ebene der Soldaten. Diese Kapläne haben gezeigt, wir sind auch starke Männer, auch Soldaten. Das war sehr wichtig. Und dann, als sie diese Leistungen gezeigt haben, dann haben sie die Soldaten besser angenommen.
Man kann davon ausgehen, dass nicht viele Soldaten gläubig sind, egal ob katholisch oder evangelisch, aber trotzdem ist dieser Dienst sehr wichtig, wie Sie gesagt haben, dass die einfachen Soldaten mehr Vertrauen gegenüber diesen Kaplanen haben.
Ja, die Soldaten haben erkannt, dass die Militärkaplänen wollen sie nicht bekehren, aber ihnen dienen. Und das war die wichtigste Orientierung und Norm, die wir den Kaplänen gegeben haben. Und das hat auch die Tür dieses Dienstes in die Arme geöffnet. Und es ist eine Erfahrung, ich habe mit mehreren Kaplänen gesprochen, es ist eine Erfahrung, die auch in dem Zivilbereich sehr nutzbar ist. Wir sollen so evangelisieren, nicht bekehren wollen, aber zuerst Zeugnis geben des Lebens und zu dienen. Das ist wichtig. Und diese Erfahrung, deswegen ist es nicht nur für die Arme, aber für die Evangelisierung in unserer Gesellschaft.
Wie sieht es mit dem Seelsorgedienst in der slowakischen Armee aus? Mehr hören Sie im folgenden Beitrag von unseren Kollegen von der deutschsprachigen Redaktion von Radio Slowaka International. Autor des Beitrags ist Dusan Dubravski.
Militärgeistliche wirken in der Slowakei länger als in Tschechien. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die Slowaken religiöser sind als ihre westlichen Nachbarn. Bereits 1994 bereitete man die Konzeption der Militärseelsorge vor. Ein Jahr später entstand das kirchliche Amt bei der Armee der Slowakischen Republik, das auf ökumenischem Prinzip errichtet wurde. Außer der katholischen Militärpfarrer erhielten den kirchlichen Auftrag in der Armee auch evangelische und orthodoxe Geistliche. Derzeit werden slowakische Soldaten von 15 Seelsorgern betreut. 13 davon sind katholisch. Diese haben seit März 2003 ihren Militärbischof und ihr Ordinariat. Tibor Ujlacki, Kanzler des slowakischen Militärordinariats.
Am 1. März dieses Jahres hat der Heilige Vater Johannes Paul II. Das Militärordinariat in der Slowakischen Republik erklärt. Es ist eine Personaldiözese mit dem Militärbischof an der Spitze. Die Aufgabe des Ordinariats ist es, Seelsorge den Soldaten, aber auch den Polizisten, den Gefangenenaufsehern sowie den Feuerwehrleuten zu gewährleisten, das heißt allen, die das Gesetz, die Ordnung, Gerechtigkeit, Sicherheit und das Menschenleben schützen.
Obwohl das Kasernentor der Seelsorge seit 8 Jahren in der Slowakei geöffnet und seit diesem Jahr in Form von Ordinariat auch institutionalisiert ist, gibt es immer noch wenige Militärgeistliche.
Nicht alle Stellen der Militärseelsorger sind besetzt. Katholische Kirche rechnet mit 40 Geistlichen in der Armee. Zurzeit haben wir nur 13. Es gibt immer noch im Allgemeinen wenige Geistliche in der Slowakei. Wenn jemand auch Interesse am Militärseelsorgedienst zeigt, bekommt er selten Bewilligung von seinem Bischof, der ihn in seiner Diözese braucht. Es gibt Interesse an diesem Dienst, doch nicht alle sind dafür geeignet. Im Militärmilieu fühlt sich nicht jeder wohl. Es ist doch eine Welt der harten Männer. Und man muss sowohl physische als auch psychische Voraussetzungen für diese Arbeit haben.
Slowakische Militärseelsorger sind zugleich Soldaten. Tibor Ujlacki erläutert.
Die Militärgeistlichen sind tatsächlich Soldaten. Sie tragen Uniform und sind im Rang eines Offiziers. Wir haben Leutnante, Kapitäne, Majore und auch einen Oberst, das ist unser Vikar. Neben den Vorschriften des kanonischen Rechts müssen wir auch Militärvorschriften einhalten. Es gibt allerdings einige Ausnahmen.
Militärgeistliche absolvieren Militärausübung, doch sie tragen und benutzen laut internationalen Konventionen keine Waffen, weder im Krieg noch im Frieden. Ihre Aufgabe ist es, Gottesdienste zu feiern, sowie den religiösen und auch den lebenskundlichen Unterricht zu erteilen. Sie begleiten Soldaten auch bei den Friedensmissionen im Ausland. Die Militärgeistlichen stehen auch den nichtgläubigen Soldaten zum Gespräch zur Verfügung, denn wie Kapitän Tibor Ujlacki uns bestätigte, die Militärseelsorge sei ein Dienst, der sich allen öffnet.
Mit dem Beitrag von unseren Kollegen aus Bratislava sind die tschechisch-slowakischen Begegnungen zum Thema Seelsorgedienst in der Armee beendet.
Damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Für Ihr Zuhören bedankt sich im Namen aller Beteiligten Jitka Matkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.